Hineni, ihr Lieben. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort kennt. Es ist ein hebräisches Wort und darum soll es heute gehen. Und da dachte ich mir, üben wir das gleich am Anfang mal miteinander. Haben wir es alle mal gesagt? Sprecht mal gemeinsam Hineni. Ah, das ist hier vorne kläglich angekommen. Das ist ein Wort, das muss man wirklich begeistert sprechen. Also nochmal, Hineni. Hineni ist ein hebräisches Wort, wie gesagt, und es ist eine Bereitschaftserklärung in der hebräischen Sprache. Ich habe gelesen bei Rabbi Jehudal Teichtal, der hat folgende Erklärung für das Wort und für die Bedeutung. Er sagt, Hineni ist der mächtigste Ausdruck der hebräischen Sprache für menschliche Aufmerksamkeit auf der einen Seite und die Bereitschaft, eine Aufgabe mit eindeutiger Verpflichtung und Präsenz zu erfüllen. Ja, nochmal, Hineni ist der mächtigste, also stärkste Ausdruck in der hebräischen Sprache für erstens menschliche Aufmerksamkeit und zweitens die Bereitschaft, eine Aufgabe mit eindeutiger Verpflichtung und Präsenz zu erfüllen. Also sage ich heute zu euch, Hineni, ja, ich bin bereit, mit Aufmerksamkeit für euch und Gottes Wort heute sein Wort zu verkünden. Und es wäre schön, wenn ihr nochmal Hineni sagt und damit die eindeutige Aufmerksamkeit auf Gottes Wort ausdrückt und die Bereitschaft, auf ihn zu hören. Also lasst uns gemeinsam nochmal sagen, Hineni. Oh, da haben einige gezögert. Ja, aber genau das ist der Punkt. Hineni ist ein Wort, das taucht im Alten Testament immer wieder mal auf, bei den Propheten und den Boten Gottes. Abraham hat es gesagt als Antwort auf Gott, Jakob hat es gesagt, Mose, Samuel, auch Jesaja hat es gesagt. Heute kennen wir das eigentlich, diesen Ausdruck, das sagen sie nicht, aber das, was es sagen will, meistens noch so von Soldaten so. Sir, ja, Sir. Bitte seht mir das nach, ich bin kein Soldat nie gewesen und kenne das nur aus Filmen. Wahrscheinlich ist das irgendwie ernsthafter, wenn die das machen. Hineni bedeutet so viel wie, ja Herr, ich bin bereit zu tun, was du sagst. Egal was das ist, egal was du sagst, ich werde es tun. Und ganz ehrlich, wenn wir uns an die Geschichten der eben genannten Samuel, haben wir ja gerade gehört, zumindest diese Berufungsgeschichte, wo er das Hineni sagt, hier bin ich, so, das ist übersetzt in Deutsch übrigens, hier bin ich, steht in der Bibel dann immer, dann folgen meistens nicht ganz so leichte Aufträge, die sind häufig schwer. Und trotzdem ist es so, dass es immer um den Bau von Gottes Reich geht und darum, dass Gott Segen in die Welt bringen will. Das ist meistens in der Regel das, was Gott dann tun will, eigentlich immer. Und auch wenn es schwer ist und wenn die Aufträge manchmal schwer sind, antworten die Angesprochenen trotzdem begeistert mit diesem Hineni, hier bin ich, ja Herr, ich werde es tun. Weil sie eines wissen, am Ende liegt es nicht an ihnen, sondern Gott wird sie gebrauchen und er wird durch sie handeln und durchführen, wozu er sie aufruft. Hineni, könnte man sagen, ist der Herzschlag jedes Jüngers von Jesus, jedes Nachfolgers, ist der Hineni-Rhythmus. Jesus, egal was du sagst, egal was es ist, ich werde es tun, ich mache es ohne zu fragen. So, und jetzt wollen wir mal wieder ehrlich werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke, ich wünsche mir das wirklich von ganzem Herzen. So. Und manchmal bilde ich mir auch ein, dass ich so Augenblicke habe, aber ganz häufig habe ich dieses Hineni-Herz nicht so. So. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das mal gerade für euch prüft, dass es manchmal Dinge gibt, wo ich nicht sage, ja Herr, egal was es ist, ich werde es tun, ohne Frage. So. Ich wünsche mir das wirklich von ganzem Herzen. Und ich arbeite daran, so gut ich kann, und scheitere daran, so gut ich kann. Meistens ist es mehr so, dass ich so eine Stimme habe in mir, die sagt, ja, Herr, ich will erst mal wissen, worum es geht. Ja? Und dann will ich das abwägen, ob ich das auch wirklich will und wirklich machen will. Bei euch ist es sicher anders. Aber ich glaube, das ist so etwas, was unser Herz geprägt hat. Das ist auch nachvollziehbar. Vielleicht merkst du das auch. Ich habe da häufig ein schlechtes Gewissen mit. Geht euch vielleicht ähnlich. Aber das hat einen Grund, warum das, glaube ich, in uns so ist. Zum einen, glaube ich, steckt es in uns Menschen, das Zögerliche auch drin. Zum anderen gibt es, glaube ich, drei Gründe, die uns geprägt haben heute. warum wir mit diesem Hineni-Herz manchmal nicht so schnell dabei sind. Und das ist einmal unsere Geschichte, unsere deutsche Geschichte vor allen Dingen. Das zweite ist unsere Kultur und das dritte ist der Zeitgeist. Ja? In unserer Geschichte als Deutsche haben wir mit Gehorsam und blinden Gehorsam wahnsinnig schlechte Erfahrungen gemacht, seien wir ehrlich. Wir haben Krieg über ganz Europa gebracht und Leid und Schmerz bis in die letzten Winkel der Erde. Das ist noch gar nicht so viele Jahre her. Ja. Die Alten erinnern sich noch an die Nachkriegszeit. Das ist noch nicht so lange her. Und da habe ich noch nicht mal von all dem Leid angesprochen, was wir Gottes Volk den Juden angetan haben als Deutsche. Und alles, weil unser Volk damals, viele zumindest, der Obrigkeit so gehorcht haben, mit blinden Gehorsam, dass sie gesagt haben, Sir, ja, Sir. So. Und die Folge war der Zweite Weltkrieg. So. Kein Wunder, dass wir uns als Deutsche schwer tun mit blinden Gehorsam. Das Zweite ist unsere Kultur. Ja? Wir leben in einer Kultur, in der Freiheit ein wahnsinnig hohes Gut ist. Wir leben nicht in einer Diktatur, wir leben auch nicht in einer Monarchie, wo wir einen König haben, der sagt, was passieren soll, sondern wir leben in einer Demokratie. Ja? Eine Demokratie, die lebt von Freiheit, von Mitgestaltung. Du kannst heute entscheiden, dass du in die Politik gehst. Dann brauchst du nur ein bisschen, musst du dich dann mit Politik beschäftigen. Das will ich jetzt nicht aus dem Rahmen, will ich nicht außen vor lassen. Aber du brauchst nur ein bisschen Hingabe für unser Land und für die Interessen der Menschen, mit denen du lebst, Menschen, die dich unterstützen. Und dann kannst du tatsächlich Politik mitgestalten. Auf der Ebene hier im Dorf oder darüber hinaus, sogar auf der Bundesebene, kannst du politisch aktiv werden und kannst mitgestalten. Das heißt, unsere Kultur, unsere Gesellschaft bringt uns auch dazu, dass wir nicht sofort zur Ja zu sagen, sondern dass wir mitgestalten wollen und sagen wollen, ja, okay, worum geht's denn erstmal? Sondern das Dritte, was uns prägt, ist der Zeitgeist. Selbstbestimmung ist das Mantra unserer Zeit. Ich darf sagen, wer ich bin, was ich bin und wie. Und das kann ich heute verändern. Morgen muss es nicht mehr das Gleiche sein. Ich bin, wer ich bin und ich tue, was ich will. Das ist so ein Mantra unserer Zeit. Und in all den drei Dingen stecken nicht nur Schlechtteile drin, das will ich überhaupt nicht sagen. Aber all diese drei Dinge rechnen nicht mit einer Wahrheit, sie rechnen nicht mit der Präsenz Gottes. Ja? All diese drei Dinge gehen nicht davon aus, dass wir vor Gott stehen. Und dass Gott ist es, der mit uns redet. Weil das verändert alles. Wir übertragen das aber, unser Zögern, auf unsere Gottesbeziehung. Ja? Macht euch bewusst, vor wem wir stehen. Und an wen wir glauben? Wir glauben an den allmächtigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, der alles geschaffen hat. Jeden Planeten, jede Galaxie, die Sonne, alles. Ja? Er hält die Galaxien in ihrer Bewegung. Im Moment hat die Erde zur Sonne einen ganz bestimmten Abstand. Und sie hat einen ganz bestimmten Neigungswinkel, in dem sie sich um sich selbst dreht. Und eine ganz bestimmte Umlaufbahn, mit der sie sich um die Sonne dreht. Und diese exakte Ausrichtung sorgt dafür, dass es hier Leben geben kann auf diesem Planeten. Ein bisschen näher ran an die Sonne und wir würden alle verbrennen, es wäre kein Leben möglich. Ein bisschen weiter weg, es wird alles erfrieren, es wäre kein Leben möglich. Allein Gottes Wille hält unseren Planeten gerade am Leben. So. Und dich, die Moleküle deines Körpers, weißt du, aus wie vielen Atomen du bestehst? Ich glaube, die Lebenszeit von uns allen würde es nicht ausreichen, den kleinsten von uns die Atome zu zählen. Und es sind Naturgesetze, die Gott geschaffen hat und die er in Gang hält, dass dein Körper sich jetzt gerade nicht auflöst in seine Bestandteile. So. Dieser Gott, der sogar jetzt dich am Leben hält. Heute Nacht bist du eingeschlafen und hast gedacht, oh, die ganze Nacht, ich muss morgens wieder aufwachen. Ich muss morgens wieder aufwachen. Nein, von alleine bist du aufgewacht oder durch einen Wecker. Aber du bist aufgewacht und Gott hat dir das Leben wieder neu erfahren lassen. Leg mal deine Hand auf deinen Brustkorb. Atem. Ihr macht das total gerne, um uns daran zu erinnern. Du hast heute wahrscheinlich noch nicht einmal darüber nachgedacht, ich muss jetzt wieder atmen, sonst ist vorbei. So, Gott hält deinen Atem in Gang, genauso wie dein Herzschlag. So, alles folgt im Moment seinem Willen, nur wir nicht. Nur wir sagen, da müssen wir erstmal drüber reden, Gott. Und damit sind wir in guter Gesellschaft. Und da geht es nämlich einer, dem es so ähnlich geht. Das ist der Hananias. Um den geht es heute im Predigtext. Den will ich euch vorlesen. Wer eine Bibel dabei hat, schlagt sie gerne auf in Apostelgeschichte 9, Vers 1 bis 20. Das ist die Berufungsgeschichte von Paulus und wir werden heute aber nicht zu viel Zeit mit Paulus, ich liebe diese Geschichte, ja, aber ich predige da immer wieder mal gerne drüber. Ich habe mir gedacht, wir gucken heute mal nicht so sehr auf Paulus, das ist der Kontext, auf dem das Ganze geschieht, sondern wir gucken auf Hananias. Bei Paulus ist es so, was wir noch wissen müssen, kurz vorher, Kapitel 7, da ist es so, dass wir die Steinigung von Stephanus erleben. Das ist das erste Mal, dass ein Christ aufgrund seines Glaubens hingerichtet wird. Ein wütender Mob fällt über ihn her, man zerrt ihn vor Gericht, er soll sich zu seinem Glauben äußern, wegen seines Glaubens. Und als er dann über Jesus anfängt zu reden, staunt und begeistert, da drehen sie durch, sie schnappen ihn, sie zerren ihn einem wütenden Mob vor die Stadt und steinigen ihn zu Tode. Und einer, der dabei steht, das ist Paulus, Saulus, ja, der kriegt hier keinen Namen, neuen Namen in der Geschichte. Saulus ist sein jüdischer Name, Paulus ist sein Name, den er benutzt, wenn er in den Nationen arbeitet, unter den Nationen. Deswegen wundert euch nicht, wenn mal Paulus und mal Saulus jetzt vorkommt, das ist der gleiche. Der steht auf jeden Fall dabei, ein jüdischer Rabbi, ein Pharisäer, und er freut sich an dem Tod von Stephanus. Er ist so begeistert, dass er danach die erste Christenverfolgung anzettelt. In Jerusalem zerren sie danach Männer, Frauen und Kinder auf die Straße, weil sie an Jesus glauben, und sie verprügeln sie, sie sperren sie ins Gefängnis, sie stellen sie vor Gericht. Das ist Paulus, und er ist so angespornt durch seinen Hass auf die Christen, ja, dass er das tut, was jetzt passiert. So, kommen wir also zum Predigtext. Ich hoffe, ich habe eure Aufmerksamkeit. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, um sie alle Männer wie Frauen in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an den Hohepriester und bat ihn um Briefe mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, die er den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein heller Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Die Stimme antwortete, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer, die mit Saulus reisten, standen sprachlos vor Bestürzung dabei. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen, aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. 3 Tage lang war er blind und er aß und trank nichts. In Damaskus lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision: Hananias! Hineni, sagte Hananias. Das ist das, was er gesagt hat. Ja, Herr, hier bin ich, erwiderte Hananias. Geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr, und frage im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst Folgendes wissen: Saulus betet und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Herr, entgegnete Hananias, von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viele schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Außerdem ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Aber der Herr sagte: Geh trotzdem zu ihm. Denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht, bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte: Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Saulus stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück. Saulus war erst einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Da begann er auch schon in den Synagogen der Stadt zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Soweit. Ihr Lieben, wie gesagt, wir wollen heute nicht zu lange bei Saulus, bei Paulus bleiben. Seine Geschichte ist der Kontext, ja. Aber ihr merkt, das ist mal jemand, mit dem die junge Gemeinde, die junge Christenheit richtig Probleme hatte. So. Und Jesus kommt in sein Leben, er tut Wunder, er wird blind und er ist in diesem Haus und er soll da jetzt warten auf das, was Gott tut. So. Und in dieser Situation kommt Gott zu Hananias, einem Nachfolger von Jesus in Damaskus, und er sagt zu ihm einfach nur ein Wort. Er ruft ihn beim Namen und sagt: Hananias. Und Hananias antwortet: Danke. Hineni, hier bin ich. Egal, was du sagst, egal, was du zu tun hast. Sir, ja, Sir, ich werde es machen. So, das ist seine Antwort. Hineni. Im Griechischen steht hier idu ego. Ja, das ist das Griechische. Das ist einfach nur die griechische Übersetzung des Hebräischen Hineni. So. Sir, ja, Sir. Und dann kommt der Befehl. Und Gott sagt: Ich habe da einen Auftrag für dich. Geh mal bitte zu diesem Christenverfolger und bete für den. Und an der Stelle, das ist jetzt sehr verkürzt, was wir wissen dürfen, ist, dass Gott offensichtlich ein wahnsinniges Interesse daran hat, verstanden zu werden. Ich weiß nicht, wie das in deinem Leben ist, ob du sagst: Ja, ich höre Gott immer so eindeutig. Vielleicht müssen wir uns angewöhnen, anders hinzuhören, denn Gott will verstanden werden, wenn er einen Auftrag gibt. Er sagt zu ihm: Jetzt achtet mal auf die Details dieses Auftrags. Hananias, geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr, und frage im Haus des Judas nach einem Saulus von Tarsus. Du musst Folgendes wissen: Saulus betet und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias, was für Zufall, das bist du, in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Ja, das nehme ich mal mit Details. Ort, Straße, Hausnummer und Person, die sich da gerade aufhält und was sie tut. Also das ist, Gott will offensichtlich verstanden werden, das dürfen wir wissen. Und jetzt kommt das zweite Wort, das erste Wort, die erste Reaktion von Hananias ist: Hineni, los geht's. Und die zweite Antwort ist: Stopp. Das ist so wie: Ja, aber. Ja. Und wenn ihr mal mit Menschen gesprochen habt und im Gespräch wart und versucht habt, ein gemeinsames Ergebnis, einen Kompromiss zu finden, und ihr habt gerade erklärt, wie es euch geht, und das Gegenüber sagt: Ja, das verstehe ich, aber, dann wisst ihr, du verstehst mich nicht. Ja, aber ist Nein. Ja, das ist nichts anderes. Und das versteht ihr spätestens, wenn ihr das nächste Mal eine Diskussion habt. Da fällt euch das auf. Also was Hananias im Prinzip sagt, ist: Gott, überleg dir das doch nochmal. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Weißt du, wer das für einer ist? Vielleicht hast du es da oben nicht gehört oder nicht gesehen. Aber mir sind zu Ohren gekommen, was der für Sachen macht. Der hat deine Gemeinde verfolgt. Der zerrt Frauen, Männer und Kinder auf die Straße und verhaftet sie. Das ist doch nicht dein Ernst, doch nicht Paulus von Tarsus. Hast du von dem das Gleiche gehört, was ich gehört habe? Ich gebe es mit meinen Worten wieder, aber das ist ungefähr das, zusammengefasst, was Hananias hier antwortet. Das ist ein Nein. Nein, das werde ich so nicht tun. Und das Spannende ist, wie jetzt Gott darauf reagiert. Gottes Reaktion ist unglaublich. Man wird ja fast erwarten, dass er sagt: Hananias, was denkst du eigentlich, wer du bist? So. Das ist Befehlsverweigerung. 6 Sätzen. So, erstmal 10 Liegestütze und dann geht's los. Das ist nicht die Art, wie Gott reagiert. Macht euch bewusst, ich staune immer wieder über diesen wahnsinnig, unglaublich großartigen und gütigen und liebevollen Gott, den wir haben. Wie geht er mit ihm um? Er sagt im Prinzip: Hananias, ich bin Gott. Ich bin Gott und ich habe einen Plan. Das ist mir nicht verborgen. Ich weiß genau, was hier passiert. Und ich weiß genau, was passieren wird. Ich habe einen Plan damit. Und ich will dich damit hineinnehmen. Ich will, dass du Teil meines Plans bist. Komm mal her zu mir. Ich erkläre dir das mal ganz kurz, was ich mir da vorgenommen habe. Ist für viele ein Geheimnis. Du sollst es wissen. Das ist das, was Gott im Prinzip tut. Er sagt, dann geh trotzdem hin. Denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt. Ich habe einen Plan mit ihm. Ich will, dass die Nationen durch ihn erfahren, wer ich bin. So. Ich will Segen und Rettung in die Welt bringen. Erinnere dich, Hananias, wer ich bin. Du kannst mir vertrauen. Was Gott sagt, wenn er mit dir redet, und zwar im Gebet oder wenn du selber Bibel liest und da etwas und da einem Auftrag Gottes in deinem Leben hörst, was Gott sagt ist, ich fordere nicht nur dein Hineni, sondern du sollst auch mein Hineni haben. Ja? Hineni übersetzen wir mit hier bin ich. Wisst ihr, wie der Name Gottes ist? Ich erzähle immer wieder gerne davon. Er ist Jahwe. Jahwe. Übersetzt bedeutet dieser Name, häufig wird er übersetzt mit ich bin, der ich bin. Da steckt das Wort Haya drin in diesem Namen. Das ist aber ein enklitisches Verb. Das ist adressatenbezogen, so wie küssen zum Beispiel. Du kannst nicht einfach nur sagen, ich küsse, sondern zu diesem Verb gehört immer der Adressat. Ich muss sagen, wen ich küsse. Ich würde es euch jetzt gerne verdeutlichen, aber dann kriegt ihr alle Angst, auf wen ich zugehe. Ich kann sagen, ich küsse meine Frau. Ich umarme dich. Ja? Zerstören ist auch ein enklitisches Verb. Muss ich sagen, was ich zerstöre? Ist sofort die Frage, die aufkommt. Haya ist auch ein enklitisches Verb. Muss ich sagen, für wen bin ich? Ich bin bedeutet Haya, aber für wen? Gott ist nicht einfach nur für sich, der ist nicht egoistisch, selbstzentriert, der ist für uns, für dich. Das ist der Name Gottes, ich bin für dich da. Da steckt so viel drin, was in dem Hineni auch drin steckt. Ja? Und Gott hat es sogar dreimal in Jesaja zu seinem Volk gesagt. Jesaja 52, 58 und 65 sagt Gott zu seinem Volk, Hineni. Ich bin für euch da. Erinnert ihr euch noch? Wie war die Definition von Rabbi Yehudal Teichtal? Hineni ist der mächtigste Ausdruck der hebräischen Sprache für Aufmerksamkeit und die Bereitschaft, eine Aufgabe mit eindeutiger Verpflichtung und Präsenz zu erfüllen. Das ist das, was wir von Gott wissen dürfen. Du hast all seine Aufmerksamkeit. Und er hat sich selbst verpflichtet, bei dir zu sein und für dich da zu sein. Jesus hat es gesagt. Matthäus 28, Vers 20, ist mir das erste Mal bei der Vorbereitung dieser Predigt aufgefallen, gestern am Schreibtisch. Ist mir das aufgefallen, als Jesus sagt, Matthäus 28, Vers 20, ich bin immer bei euch bis an das Ende dieser Welt. Was meint ihr, welches Wort er benutzt? Im Hebräischen steht da, idu ego. Und wisst ihr noch, wie dieses Wort im Hebräischen heißt? Hineni. So. Jesus hat nicht Griechisch gesprochen, er hat Aramäisch, Hebräisch gesprochen. Hineni, ihr habt meine Aufmerksamkeit und ich bin für euch da, egal was kommt. Und das werde ich umsetzen mit voller Verpflichtung bis zum Ende der Welt. So ist Gott. Ja, Gott will unser Vertrauen und er will unsere Hingabe. Aber er will sie, weil wir seine Hingabe und seine Aufmerksamkeit haben. Gott will unser Vertrauen, weil wir wissen dürfen, wer er ist und ihn kennen dürfen. So, das ist das, worum es ihm geht. Hananias, der wusste das. Es gibt noch eine Situation, Apostelgeschichte 22, da wird die Berufung von Paulus erzählt, aber Paulus erzählt sie selber. Da steht er vor dem Volk, wird angeklagt und vor dem Volk erzählt er selber, wie er zum Glauben gekommen ist. Und da berichtet er noch mal in eigenen Worten, was Hananias zu ihm gesagt hat. Apostelgeschichte 22, ab Vers 12, da heißt, sagt Paulus, in Damaskus wohnte ein frommer und gesetzestreuer Mann, Hananias, der bei allen Juden in der Stadt in hohem Ansehen stand. Hananias suchte mich auf, trat zu mir und sagte, Saul, mein Bruder, du sollst wieder sehen können. Im selben Augenblick sah ich ihn vor mir stehen, ich konnte wieder sehen. Hananias sagte, und jetzt achtet darauf, drei wichtige Dinge, die Hananias sagt. Hananias sagte, der Gott unserer Väter hat dich dazu erwählt, zu erkennen, was sein Wille ist. Er hat dich bestimmt, dass du den siehst, der gerecht ist und ihn persönlich mit dir reden hörst. Denn du sollst sein Zeuge sein und allen Menschen von dem berichten, was du gesehen und gehört hast. Also, was zögerst du noch? So. Hananias hat von Gott den Auftrag, dem Paulus drei Dinge zuzusagen. Dass Gottes Wille ist, dass Paulus Gottes Willen kennen soll, dass er Gott kennen soll, seinen Charakter, und dass er Gott hören soll. Genauso wächst Vertrauen. Wenn wir auf jemanden hören, wenn wir mit ihm reden, wenn wir ihn kennenlernen, seinen Charakter, und wenn wir seinen Willen kennenlernen. Wir sollen Gott vertrauen, weil wir ihn kennen und wissen, dass er gut ist, immer. Und immer das Beste für uns will. Das ist auch der Ruf von Paulus zu den Nationen gewesen. Macht euch doch mal bewusst, dieser Plan Gottes, den Gott dem Hananias gesagt hat, um sein Herz und seine Bereitschaft zu locken. Wisst ihr, welche Folge der hatte? Guckt euch mal um. Ja, super, genau, macht das. Solche Dinge sind keine rhetorischen Aufforderungen. Guckt euch mal um, was seht ihr? Gemeinde. Ihr wärt alle heute nicht hier, wenn das nicht passiert wäre. Wenn Hananias nicht zu diesem Christenverfolger gegangen wäre und für ihn gebetet hätte. Wenn Gott und er zum Glauben gekommen wäre und wieder hätte sehen können und Gottes Geist empfangen hätte. Und wenn Paulus nicht losgezogen wäre und getan hätte, wofür er ihn aufgerufen hat. Paulus hat sofort getan. Der letzte Vers in unserem Predigtext heute, danach geht es natürlich noch weiter, lest es gerne weiter, ist folgendes. Saulus war erst einige Tage bei den Jüngern in Damaskus, da begann er auch schon in den Synagogen der Stadt zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Hineni. Ja? Durch die Bereitschaft dieser Männer sitzen wir heute hier, ist das Evangelium durch die ganze Welt gegangen, bis zu dir. Und wir wären alle heute nicht da, wenn diese treuen Männer nicht Hineni gesagt hätten. Mit allem Zögern, mit allem Straucheln, mit allen Bedenken, die sie hatten. So. Und trotzdem haben wir oft Bedenken und wir zögern und wir sagen, ja, aber Herr. Und das hat meistens zwei Gründe. Entweder zweifeln wir an Gottes Charakter oder wir zweifeln an seiner Kompetenz. Das ist meistens der Grund. Wenn du zu jemandem sagst, nö, das mache ich jetzt nicht, ist es meistens ein Zweifeln an Charakter, dass du das Gefühl hast, er ist nicht so gut, er ist nicht gut und das, was er sagt, ist auch nicht gut. Oder du zweifelst an seiner Kompetenz und sagst, naja, vielleicht mag er gut sein und das Beste wollen, aber er weiß einfach nicht, was das Beste für mich ist. So, und deswegen tust du es dann nicht. Deswegen müssen wir uns immer wieder daran erinnern, wer Gott ist. Das ist der Grund, warum Gott den Hananias daran erinnert hat, wer er ist. So. Wir müssen uns erinnern, wer Gott ist. Es gibt so eine Geschichte, die das schön verdeutlicht. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte von dem Mädchen mit der Perlenkette. Habt ihr schon mal gehört? Das ist eine ganz süße Geschichte. Das ist ein Mädchen, das hat eine Perlenkette. Das hat sie irgendwie auf dem Jahrmarkt oder aus einem Kaugummiautomaten oder so gekriegt. Das ist einfach ein Stück Plastik. Es sind Plastikkugeln an einer Schnur und die sind ummantelt mit irgendwie so einer changierenden, glitzerlichen Ummantelung. Ja? Dass es so ein bisschen aussieht wie Perlen. Und dieses Mädchen liebt diese Kette von ganzem Herzen. Und sie trägt sie immer. Sie ist das wichtigste Kleidungsstück. Sie ist erst gekleidet, wenn diese Perlenkette an ihrem Hals hängt. Und selbst nachts schläft sie mit dieser Kette, die sie so sehr liebt. Und irgendwann vergeht die Zeit und wie das bei so Kunstsachen ist, so Plastiksachen, sie reiben aneinander, die Oberfläche nutzt sich ab, das löst sich alles ab, es blättert ab und es, letzten Endes sieht es völlig abgeranzt aus, die sieht schrecklich aus, diese Kette, aber das Mädchen liebt sie und sie fühlt sich schön, wenn sie diese Kette umhat. Und ihr Vater kann es irgendwann nicht mehr mit ansehen, diese ranzige, abgeranzte Kette. Und da fasst er folgenden Plan, er möchte ihr eine Perlenkette schenken. Er kauft eine echte Perlenkette und ein Etui, da legt er die rein. Und weil er möchte, dass diese ranzige, hässliche Kette verschwindet und er sie tauschen will gegen diese wunderschöne Kette, will er sie tauschen, eintauschen. Und er nimmt diese Perlenkette, die er gekauft hat, steckt sie in die Hosentasche, geht zu seiner Tochter abends ans Bett und sagt, Schatz, magst du mir deine Kette geben? Die sieht doch, ist doch wirklich nicht mehr schön. Und das Mädchen ahnt den Braten und sagt, nee. Papa, das ist meine allerliebste Kette, die kann ich dir nicht geben. Ich liebe diese Kette, die ist so wichtig für mich. Ich kann sie dir nicht geben. Und der Papa sagt, ganz alles gut, alles gut, alles gut. Behalt sie. Und wenn du bereit bist, dann gib sie mir. Und er sagt seiner Tochter gute Nacht und er geht und sie schläft. Am nächsten Abend bringt er sie wieder ins Bett und sagt, Schatz, magst du mir nicht doch diese Kette um deinen Hals geben? Die sieht doch wirklich nicht mehr schön aus. Gib sie mir doch. Und das Mädchen sagt wieder, nein, Papa, Papa. Und sie fängt richtig an zu weinen. Die kannst du nicht haben, die ist so wichtig für mich. Und der Papa sagt, okay, wenn du bereit bist, gib mir diese Kette. Er verabschiedet sich, küsst sie und geht. Und am dritten Abend kommt er wieder in ihr Zimmer und sagt, Schatz, lass uns nochmal über diese Kette sprechen. Und das Mädchen fängt an zu weinen und sagt, Papa, ich kann dir diese Kette nicht geben, sie ist so wichtig für mich. Merkt ihr das Misstrauen da drin? So? Weiß entweder Charakter oder Kompetenz. Vielleicht ist Papa gut, aber weiß er wirklich, was das Beste für mich ist? So, das ist unser Ring, auch in diesem Mädchen. Und das Mädchen ist der Papa. Und die Tränen kullern über ihr Gesicht. Und es ist so eine Zerrissenheit. Sie weiß, dass der Papa was Gutes will, aber sie weiß nicht, ob sie es auch will. Und sie kann sich nicht durchringen zu diesem Vertrauen. Und der Papa sagt, es ist okay. Wenn du bereit bist, gib mir diese Kette. Und er sagt ihr gute Nacht und geht aus dem Zimmer. Und als er rausgeht, hört er hinter sich tapsende Schritte und eine schluchzende Nase. Er dreht sich um und das ist das Mädchen. Und sie nimmt diese kaputte Perlenkette ab, hält sie ihrem Vater hin und sagt, hier Papa, ich weiß, dass du es gut mit mir meinst. Und in diesem Moment, mit Tränen in den Augen, nimmt der Vater die Kette, diese ranzige alte Kette, steckt sie in die Tasche und holt aus der anderen Tasche das Etui und hält es seiner Tochter hin. Und sie klappt es mit zitternden Fingern auf und sieht diese neue Perlenkette. Und mit einem Strahlen guckt sie da drauf und der Vater nimmt die Kette aus dem Etui und legt sie seiner Tochter um. Ihr Lieben, Gott will das Gleiche in deinem Leben tun. Du musst ihm nur vertrauen. Du musst ihm nur vertrauen mit diesem Hineni-Vertrauen, über das wir jetzt so lange schon gesprochen haben. Aber wie lernen wir dieses Hineni-Vertrauen in unserem Leben, wo wir so viel Misstrauen gelernt haben? Ich möchte euch am Ende drei kurze Tipps geben, die einen Unterschied in eurem Leben machen werden, wenn ihr sie umsetzt. Drei kurze Tipps. Das sind drei Regeln. Erstens die Hineni-Regel, zweitens die erste Impulsregel, drittens die 10-Sekunden-Regel. Ganz kurz erklärt, was meine ich damit? Die Hineni-Regel. Starte einmal jedes Gebet mit Hineni. Ja, sau einfach. Hineni, Jesus. Hier bin ich. Egal, was du sagst, egal, was kommt, auch wenn ich zögern werde, ich will es tun, weil ich weiß, dass du gut bist. Sprich ihm das zu, direkt am Anfang deines Gebetes, zöger nicht. Oder wenn du Bibel liest, das Erste, lies es mit einem Hineni-Herz. Schlag die Bibel auf und sag, Hineni, Jesus, was ich lesen werde, was du mir sagen willst, ich werde es tun. Beginne dein Gebet mit einem Vertrauensschritt, okay? Das ist die Hineni-Regel. Das Zweite, die erste Impulsregel. Erinnere dich daran, was Hananias gesagt hat, was Gott dem Hananias gesagt hat, dass Paulus wissen soll. Gott will verstanden werden. Er will, dass du seinen Willen kennst. Also mach dir bewusst, Gott will, dass du weißt, was er will. Er will nicht im Verborgenen bleiben. Also gib mal dem ersten Impuls in deinem Leben Raum. Ja? Das, was als erstes kommt. Vielleicht sollte ich meinen Nachbarn heute mal einladen und ihm von meinem Glauben an Jesus erzählen. Vielleicht sollte ich für die alte Frau gegenüber auf der Straße, vielleicht gehe ich mal für sie einkaufen. Oder ich höre mal einfach, wie es ihr geht und komme mal mit einem Stück Kuchen vorbei. Vielleicht sollte ich mal, ich weiß es nicht, ich will euch da nichts ins Ohr pflanzen, hört selber auf Jesus. Er hat sicher was für euch vorbereitet. Gebt dem ersten Impulsraum. Ich glaube, viele Dinge in unserem Leben, die Gott uns zuspricht, die gehen verloren, weil wir sie zerprüfen. Prüft das, was ihr hört, an Gottes Charakter und an seinem Wort. Aber zerprüft es nicht. Wisst ihr, man kann mit einer Lupe so lange auf etwas gucken, bis die Lupe zu einem Brennglas wird und von Gottes Wort und Verheißung nichts mehr übrig bleibt. Tut das nicht. Ja? Wenn ihr mit Gott lebt und sein Wort kennt, dann sollte euch das Prüfen relativ leicht fallen und relativ schnell gehen. Denn Jesus sagt, meine Schafe hören auf mich, weil sie meine Stimme kennen. Sie kennen mich und sie können es einschätzen, was von mir kommt und was nicht. So. Und wenn du jetzt sagst, ich kenne aber Gott nicht, hey, dann beginn jeden Tag ein bisschen in seinem Wort zu lesen. Beginn heute. Und lern ihn kennen, lern seine Stimme kennen, dann lernst du auch auf ihn zu hören. So, Hineni-Regel, mit Hineni das Gebet starten, erst Impulsregel, dem ersten Impuls Raum geben und das dritte, die 10-Sekunden-Regel. Sie sagt eigentlich nichts anderes als, mach es sofort. Mach sofort den ersten Schritt, noch innerhalb von 10 Sekunden. Denn was du nicht sofort tust, das wird unwahrscheinlicher, je länger du wartest. Ja? Je länger du wartest, desto stärker wird das Aber. Merkt ihr? Ja, aber. Das sind 2 Impulse. Ja ist das erste, A ist der Widerstand, das zweite. Je länger ihr wartet, desto stärker wird das Aber. Also müsst ihr nur schneller sein in der Umsetzung und ihr seid schneller beim Ja. Ihr bleibt besser beim Ja. So ist es. Und das wisst ihr alle aus eurem Leben, wo Dinge, wo ihr das Gefühl hattet, ich sollte tun und ihr habt sofort angepackt und seid sofort drauf losgegangen. Gebt dem ersten Impuls Raum und zwar sofort. Und wenn es nicht möglich ist, es sofort umzusetzen, dann macht trotzdem den ersten Schritt, schreibt es euch auf, schickt euch selbst eine SMS oder sagt es eurer Frau. Wenn du jetzt das Gefühl hast, stimmt, ich sollte wirklich jeden Tag irgendwie ein bisschen Bibel lesen, ich stehe morgens 5 Minuten früher auf und lese Bibel, dann sag's deiner Frau, die wird dich erinnern, das glaub mal. Das ist der erste Schritt zur Umsetzung. So. Wenn du das tust, diese 3 Dinge, Hineni-Regel, erste Impulsregel, 10-Sekunden-Regel, dann wirst du Folgendes erleben. Du wirst Wunder erleben. Du wirst erleben, dass Gott in deinem Leben und durch dich handeln wird. So wie das bei Hananias und Paulus der Fall war und bei vielen anderen Menschen. Du wirst Gott erleben und ihn besser kennenlernen, seinen Charakter und seinen Willen. Und du wirst ihn immer mehr vertrauen lernen und damit das Hineni trainieren. Und es wird dir beim nächsten Mal viel leichter fallen, Hineni zu sagen, ohne das Ja-Aber hinterher zu schicken. Und wenn du doch in dir merkst, dass dann Widerstand ist, dass dann Zweifel ist, ja, dann ist das okay. Bei den größten Nachfolgern, bei allen Nachfolgern von Jesus ist das so, dass es auch Widerstand in uns gibt. Aber die Frage ist, wie viel Raum geben wir dem Widerstand? Also es ist okay, aber denk dran, Gott will dich hineinnehmen in seine Pläne. Und er will dich beschenken und diese Welt beschenken durch das, was er durch dich tun will. Also sag ihm, rede mit ihm über deine Widerstände, über deine Zweifel, über deine Bedenken und dann höre hin. Vielleicht will er dir ja auch sagen, was sein Plan ist. Gott hat einen Plan mit deinem Leben, das darfst du wissen. Und vielleicht ist es manchmal Zeit hinzuhören, womit er dich beauftragt und was er durch dich tun will. Und ich möchte nicht nur darüber reden, sondern erste Impulsregel, 10-Sekunden-Regel, lass uns den ersten Schritt sofort tun. Ich möchte jetzt eine Zeit lang still sein und möchte mit einem Gebet starten oder enden vielmehr. Und ich möchte euch einladen, dass ihr dieses Gebet mit einem Hineni beginnt, dass ihr das Gott sagt, Hineni, Jesus, hier bin ich. Was willst du durch mich tun oder in mir? Wem willst du durch mich erzählen? Wer soll von dir erfahren? Oder für wen soll ich etwas tun, damit dein Reich in seinem Leben wächst? Und dann hört mal hin. Und wenn ihr einen Widerstand spürt, ist es okay, ist es okay? Redet mit Gott über diesen Widerstand, sagt es ihm. Und hört hin, was seine Verheißung für dein Leben ist. Nehmt euch jetzt die Zeit. Lasst uns gemeinsam Hineni sagen. Und dann hört hin, vielleicht hat Jesus etwas für euch zu sagen. Hineni.